In der Oper singt ein alter Tenor mit ramponierter Stimme. Solo, es hört sich grausam an, es ist eigentlich unzumutbar. Aber anschließend folgt frenetischer Applaus, Bravo-Rufe, Zugabe, Zugabe. Und als dann der Tenor nach großen Mühen nochmals sein Solo gesungen hat, kommt direkt danach wieder das Publikum mit unglaublichem Applaus, brausendem Applaus, Zugabe, Zugabe. Und da wendet sich ein Musikkritiker an seinen wild klatschenden Nachbarn und sagt, also das verstehe ich nicht. Der singt doch grottenschlecht. Wieso wollen die Leute ihn immer wieder hören? Und dann sagt der Nachbar, das wissen wir schon lange, aber heute machen wir ihn fertig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Ihnen heute zwei Sänger vorstellen, die man auch fertig machen wollte, allerdings noch längst bevor sie den ersten Ton von sich gaben. Und dieses Konzert, das fand in der antiken Stadt Philippi in Griechenland statt, aber nicht in einer Oper, nicht in einer Kirche, nicht in einem Konzertsaal, sondern in einem Gefängnis. Aber weil diese Aufführung so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, können wir auch heute in unseren ganz persönlichen Gefängnissen daraus lernen. Und wenn ich Gefängnis sage, dann gehören eben dazu eben unsere ganz persönlichen Gefängnisse. Und da braucht es keine antike Haftanstalt, kein mittelalterliches Verlies, keine moderne Justizvollzugsanstalt. Gerade momentan in Corona-Zeiten, da fühlen sich ja auch viele Menschen wie im Gefängnis. Wenn man als älterer Mensch das Haus nicht verlassen soll, aber auf der anderen Seite die Kinder, die Enkel auch nicht zum Besuch kommen sollen. Oder wenn man sich nicht mit Freunden treffen kann, Restaurants besuchen, in Urlaub fahren kann. Das fühlt sich an wie Gefängnis. Oder wenn man wegen eines Corona-Verdachts vielleicht sogar 14 Tage in Quarantäne muss, zu Hause bleiben, nicht mehr raus, das Haus nicht mehr verlassen. Aber auch Gefängnis kann sein, wenn die Familie jetzt so viel aufeinander ist, so lange Zeit beisammen, zu Hause in den vier Wänden, man geht sich auf den Geist. Oder das Gegenteil, irgendwann man schweigt sich nur noch an. Auch das fühlt sich dann an wie ein Gefängnis. Und weil es so viele Gefängnisse gibt, in denen wir leben und unter denen wir leiden, deshalb tun wir gut daran, auf diese beiden Sänger zu hören und zu fragen, wie kommt es denn, dass diese beiden in so einer schwierigen Situation statt Klagelieder Loblieder singen. Im Polizeigefängnis in Philippi, da ist es Abend, der Gefängnischef, er macht die Türen dicht und dann schleppen die Ordnungshüter noch zwei Männer an. Zwei erbärmliche Gestalten mit blutigen Nasen, zerrissenen Kleidern. Ärgerlich und misstrauisch werden sie dann registriert. Name? Paulus und Silas. Geburtsort? Tarsus, Antiochien. Beruf? Missionare. Delikt? Ruhestörung, Fanatismus, Landfriedensbruch. Und die Aufseher, sie buchten die beiden ein, löschen die Lichter und in der Dunkelheit der Arrestzelle sollen sie sich eines Besseren besinnen. Und in der Tat, sie besinnen sich. Ruhestörung wirft man uns vor, aber wer hat denn eigentlich die Ruhe gestört? Jeden Morgen auf unserem Weg in die Stadt rannte uns diese Frau nach und mit Leibeskräften schrie sie, diese Männer, das sind Diener des allerhöchsten Gottes. Die Anwohner, sie rissen die Fenster auf, die Passanten blieben bei diesem Heidenspektakel stehen. Wer hat denn hier die Ruhe gestört? Fanatismus wirft man uns zur Last. Aber wer ist denn da fanatisch? Die Bürger dieser Stadt, sie gingen auf die Palme, als die Hellseherin und Kartenlegerin mit Gottes Macht in Berührung kam. Und nachdem die dunklen Mächte aus dieser Frau ausgefahren waren, da war es vorbei mit der Wahrsagerei und damit auch mit dem einträglichen Geschäft. Und ihre Chefs, sie haben Wut entbrannt, die beiden festgenommen und durch die Straßen gezerrt. Wer ist denn hier fanatisch? Des Landfriedensbruchs werden wir angeklagt. Aber wer hat den Aufruhr gemacht? Die ganze Stadt wurde mobil gemacht. Und bei dieser Demo, da kam es zu Ausschreitungen, zu Handgreiflichkeiten. Der Mob, er fackelte nicht lange. Er riss uns die Kleider vom Leib. Man wollte uns steinigen. Wer hat denn hier nun den Landfrieden gebrochen? Paulus und Silas, sie besinnen sich. Aber sie besinnen sich nicht eines Besseren, sondern sie besinnen sich auf einen Besseren, nämlich auf Jesus Christus, auf ihren Herrn, in dessen Auftrag sie unterwegs sind. Und sie besinnen sich darauf, dass es ihm auch nicht anders ergangen ist als ihnen. Jesus, er sah sich ähnlichen, gleichen Anfeindungen gegenüber. Als er gesagt hat, folgt mir nach, da schrien die Leute, lasst uns in Ruhe. Als er sagte, kehrt um, da riefen sie, das ist doch engstirnig, das ist extrem. Als er sagte, ich bin der Gottessohn, da schrien sie, du bringst hier alles durcheinander. Und am Schluss, da besaß er auch nur noch zerrissene Kleider und die Haut hing in Fetzen herunter. Jesus, er wurde als Ruhestörer, als Fanatiker, als Aufrührer, als Gotteslästerer zum Tod verurteilt. Paulus und Silas, sie besinnen sich und sie merken, sie kommen über ihren Meister, ihren Chef nicht hinaus. Niemand kommt über ihn hinaus. Auch wenn es in unseren Breitengraden natürlich noch leiser und verhaltener klingt, es gibt auch bei uns entsprechende Vorwürfe. Wenn sich da jemand aus der Familie am Sonntag bereit macht zum Gottesdienstbesuch, dann bekommt er von den Familienmitgliedern zu hören, mach doch nicht so eine Hektik. Am Sonntag, da wollen wir endlich mal ausschlafen, da wollen wir in Ruhe gemütlich frühstücken. Muss denn diese Ruhestörung sein am Sonntagmorgen? Ruhestörer, die sind unerwünscht. Wenn ein Schüler in der großen Pause nicht auf den Schulhof geht, sondern zum Schülerbibelkreis, dann bekommt er vielleicht von den Kameraden zu hören, hey, was soll das? Wir lassen uns auch konfirmieren, klar, aber du übertreibst doch die Sache mit dem Glauben. Muss man denn gleich fanatisch sein? Fanatiker sind unerwünscht. Wenn eine Frau sich für ihr Kind entscheidet, obwohl der Partner zur Abtreibung drängt, dann hört sie auch den Vorwurf. Du machst meine Lebensplanung kaputt. Du bringst Unruhe in die Beziehung. Unruhestifter, sie sind unerwünscht. Im Polizeigefängnis in Philippi, da geht es inzwischen auf Mitternacht zu. Und auf einmal fahren die Häftlinge aus ihrem Schlaf, weil die zwei Neuankömmlinge nämlich mitten in der Nacht anfangen zu singen. Bislang kannten sie dort in dem Gefängnis nur andere Geräusche. Das Hallen der Schritte, das Drehen der Schlüssel, das Klirren der Ketten, das Knarren der Türen, das Brüllen der Wächter, das Klatschen der Peitschen, die Schreie der Gefangenen. Das war ihnen wohl vertraut. Aber christliche Lieder von einem Gesangsduo? Paulus und Silas, sie müssen wie entfesselt gesungen haben, schließlich hat sogar die Erde gebebt. Und dabei hatten sie keine Lautsprecher, keine E-Gitarren, kein Schlagzeug, sie waren zu zweit, es war kein Gospelchor wie in Sister Act, wo das die Hallen toben lässt. Und dabei hatten die beiden ja auch erst einen richtig brutalen Tag hinter sich. Rein äußerlich gesehen, da gab es überhaupt keinen Anlass zum Singen. So wie es vielleicht auch manche von uns in diesen Wochen nicht gerade zum Singen, zum Jubilieren zumute ist. Und ich würde gut verstehen, wenn es hier heißen würde, die beiden, sie jammerten und sie klagten und sie weinten und sie tobten. Denn sie liegen da mit blutig geschlagenem Rücken in der Zelle, Hände und Füße in einem Holzblock festgeklemmt und das, obwohl sie unschuldig waren. Aber anstatt zu toben, fangen sie an zu loben. sie loben Gott. Im Griechischen steckt in dem Wort loben das Wort Hymne. Das heißt, sie lobten Gott mit Hymnen, mit Liedern. Wenn uns die Worte fehlen, dann haben wir alte Lieder, neue Lieder, Psalmen, Lieder für jede Gelegenheit. Großer Gott, wir loben dich. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Oder ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Wir haben alte Lieder, wir haben neue Lieder, die wir zu unseren Gebeten machen können. Frei zu beten ist gut und ist schön, aber wir sollten diese Wirkung von den Psalmen, von den Liedern nicht unterschätzen. Gerade in schwierigen Situationen steckt in den Liedern und Psalmen eine besondere Wirkung. Warum? Weil wir quasi aus unserer engen persönlichen Situation ein Stück weit heraustreten, uns einreihen in einen großen Chor. Der Chor der Geschundenen, Geplagten, der Verfolgten, Leidtragenden vieler Jahrhunderte, Jahrtausende. Menschen des Alten und Neuen Testaments, sie stehen dann neben Leuten wie ein Paul Gerhardt oder ein Dietrich Bonhoeffer. Und mitten in dem Chor, da steht Jesus. In seinen schwersten Stunden am Kreuz, da hat auch er einen Psalm gebetet, nämlich Psalm 22. Wenn wir Psalmen beten, Klage, Lobpsalmen, dann treten wir aus unserer kleinen Zelle heraus aus unserer drängenden Enge und wir reihen uns ein in die große Solidargemeinschaft. Die Worte, die vor uns schon vielen Menschen in den Jahrhunderten, Jahrtausenden Kraft gegeben haben, diese Worte, sie werden auch uns Trost und Hilfe und Kraft geben. Und wir können mit denen loben, die Gottes Hilfe schon erlebt haben, auch wenn wir vielleicht jetzt noch darauf warten müssen. Paulus und Silas, die beiden, sie erleben, dass Gebet eine Wirkung hat. Gott lobt eine Wirkung hat. Und die erste Wirkung, die betont Lukas ausdrücklich, er sagt, die Gefangenen, sie hörten zu. Und ich bezweifle, ob diese abgebrühten Typen jemals einer Predigt von Paulus in einem Gotteshaus zugehört hätten. Aber als in ihren Mauern, dort wo sonst eigentlich nur Flüche zu hören sind, wo da plötzlich gebetet, gesungen wird, da sind sie platt. Wie Paulus und Silas mit der Lage umgehen, das hat Auswirkungen auf die Leute um sie herum, auf ihre Umwelt. Das hat auch später Dietrich Bonhoeffer erlebt, im Gefängnis. Gerade in den Bombennächten, da suchten die Mitgefangenen seine Nähe, weil er Ruhe und Geborgenheit ausstrahlte aus seinem Glauben an Gott, aus seinem Glauben an Jesus. Inzwischen ist es Morgen geworden im Polizeigefängnis von Philippi und dort läuft etwas Unglaubliches, Unvorstellbares ab, nämlich statt Wasser und Brot gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Statt kärglicher Ration ein reichliches Buffet. Statt ein Vesper in der Zelle gibt es jetzt ein Fest beim Direktor. Und alle aus dem Bett getrommelten, die Beamten, die Häftlinge, die Familienmitglieder, sie alle reiben sich die Augen, sie können nicht glauben, was sie da sehen. Denn mittendrin steht der strahlende Direktor. Und er freut sich wie ein Kind an Weihnachten, dass er nämlich zum Glauben an Jesus gekommen ist, dass er ein Kind Gottes wurde. Und das alles, das hat sich in wenigen Augenblicken abgespielt. Kurz nach Mitternacht, da wurde das Gefängnisgebäude durch ein Erdbeben erschüttert. Der Gefängnisdirektor fährt aus dem Schlaf, er sieht nach, ob die Sicherheit noch gewährleistet ist und dann erschauert er, denn er sieht, die Türen stehen offen. Natürlich weiß er, dass kein schräger Vogel solch eine Chance ungenutzt lässt. Und auch wenn ihn wegen höherer Gewalt keine direkte Schuld trifft, es kostet ihn mindestens sozusagen seinen Posten, wenn nicht sogar sein Leben. Und so hat dieses Erdbeben nicht nur die Fundamente dieses Gefängnisses erschüttert, sondern es hat die Lebensfundamente dieses Mannes erschüttert. Und in seiner Verzweiflung sieht er eigentlich keinen anderen Ausweg mehr, er greift zum Schwert, er will sich das Leben nehmen. Aber glücklicherweise waren Menschen im Gefängnis, die etwas wussten von der Liebe, von der Freundlichkeit Gottes. Es waren eben die beiden Neuankömmliche, die als Missionare unterwegs waren. Und sie wussten, dass Gott jeden Menschen liebt und dass er jedes Leben rundherum erneuern kann. Und sie waren tief überzeugt davon, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und deshalb riefen Paulus und Silas: Halt, stopp! Tu dir nichts an, mach nichts Unüberlegtes. Wir sind alle noch hier. Und im Fackellicht erkennt dann der Direktor die beiden Christen, aber er erkennt vor allem auch sich selbst. Und er sieht nicht diese bedauernswerten Gestalten, sondern er selbst ist auf verlorenem Posten. Er selbst braucht jetzt einen Retter. Und deswegen ruft er: Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Messerscharf trifft er den entscheidenden Punkt. Das Evangelium, es ist eben kein Leitfaden für Weltverbesserer. Das Evangelium ist kein Rezeptbuch für ein harmonischeres Leben. Das Evangelium, es ist keine Anleitung auf dem Weg zur Erleuchtung, sondern das Evangelium, es ist ein Rettungsseil, das Gott in den trüben Strom der Zeit hineinwirft, um die Untergehenden zu retten. Paulus und Silas, sie erklären dem Gefängnisdirektor, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und dass dieser Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld, unser Versagen bezahlt hat, für unsere Defizite. Glaube an den Herrn Jesus, so ermutigen sie ihn. Er ist der Retter, der uns vor den Folgen der Sünde rettet, vor dem ewigen Verderben. Und der Gefängnischef, er hört aufmerksam zu und es wird ihm plötzlich klar, was ihm bisher gefehlt hat. Nämlich eine Beziehung zum lebendigen Gott, dem Schöpfer des Lebens. Und noch in der Nacht fängt er an zu beten und dann lässt er sich in den frühen Morgenstunden von den Missionaren taufen. Taufe will sagen: Jesus Christus, er ist ab sofort mein Herr. Ich gehöre zu ihm, ich gehöre zu Gott. Er hat mich angenommen als sein Kind. Und das war mehr als eine neue Erkenntnis. Das war mehr als eine Horizonterweiterung. Das war eine richtige Lebensveränderung, eine tiefgreifende Lebensveränderung. Und die hat sich sofort bewährt im Dienst an den Notleidenden. Zunächst werden nämlich dann Wunden verarztet. Kaffee wird gekocht, die Festtafel gerichtet, die Kerzen angezündet und dann wird gefeiert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das klingt so herrlich einfach. Glaube an den Herrn Jesus. Gerade so einfach, wie wenn man einem Ertrinkenden ein Seil zuwirft und sagt: Halt dich an dem Seil fest, dann bist du gerettet. Jesus, er ist der Retter, such ihn, fass ihn, halt ihn. Und ja, in der Tat, so einfach ist es. Aber Jesus will nicht nur diesen Gefängnisdirektor selbst retten, sondern auch seine ganze Familie. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Jesus will sein ganzes Haus, seine ganze Familie, alle mit hineinziehen in diese Rettung. Wenn ein Familienvorstand durch schuldhaftes Handeln abstürzt, dann reißt er in der Regel die ganze Familie mit hinein in die Katastrophe. Aber wenn ein Familienvorstand gerettet wird, dann will Jesus auch sein ganzes Haus mit hineinziehen in diese Rettung. Und deshalb sage ich das euch, ihr Familienväter: Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Jesus will euch Väter selig machen, aber auch eure Familie, euer ganzes Haus. Und das gilt auch für euch Mütter. Jesus, er will auch euch Mütter selig machen und dazu euer ganzes Haus. Vielleicht wendet aber jemand ein, ich kann doch gar nichts dazu tun. Gerade in meiner Familie kann ich eigentlich so wenig für Jesus bewirken. Ich kann meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, meine Enkel nicht zum Christen machen. Nein. Einen anderen zum Christen machen, das können sie nicht. Aber was können sie tun? Sie können Jesus an sein Versprechen erinnern und dann dranbleiben im Gebet. Nicht aufhören, für die eigene Familie, für Menschen ganz konkret zu beten. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus selig. Auch ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Apartment, es kann ein Ort werden, wo die Freude wohnt und wo das Lob Gottes erklingt. Weil nämlich Liebe, Vergebung, Hoffnung, Freude, Frieden, all das in die Herzen eingezogen ist. Und alle Mitglieder der Familie Gottes sagen Amen.